An dem teuren Tag mit Wea hatte Scheveck den größten Teil seines Bargelds ausgegeben und die Taxifahrt nach Nio kostete wiederum 10 Einheiten. An einer größeren U-Bahn-Station stieg er aus und arbeitete sich mit Hilfe seines Stadtplans per U-Bahn bis in die Altstadt vor, in einen Stadtteil, den er noch nie gesehen hatte. Die Schelmengasse stand nicht auf dem Plan, deswegen stieg er an der Haltestelle im Zentrum der Altstadt aus. Als er von dem geräumigen Marmorbahnhof aus die Treppe zur Straße hinaufstieg, blieb er völlig überrascht stehen. Dies hier sah gar nicht aus wie Nio Eseia. Ein feiner Regen fiel wie ein Dunstschleier und es war sehr dunkel. Straßenbeleuchtung gab es nicht. Die Laternenpfähle standen zwar noch, aber die Lampen waren entweder nicht eingeschaltet oder zerbrochen. Gelbe Lichtstreifen blinkten hier und da an den Seiten der Fensterläden. Weiter unten an der Straße strömte helles Licht aus einer offenen Tür, vor der eine Gruppe Männer herumstand, die sich lautstark unterhielten. Das Pflaster, schlüpfrig vor Nässe und Dreck, war mit Papierfetzen und Abfall übersät. Die Ladenfronten, soweit er sie ausmachen konnte, waren niedrig und mit schweren Läden aus Holz oder Metall verrammelt, bis auf einen, der völlig ausgebrannt war, ein gähnendes schwarzes Loch mit Glasscherben im Rahmen der zerplatzten Fenster. Menschen huschten vorbei, stumme Schatten. Eine alte Frau kam hinter ihm die Treppe herauf und er drehte sich um, weil er sie nach dem Weg fragen wollte. Im Licht der gelben Kugel, die den Eingang zur U-Bahn kennzeichnete, konnte er ihr Gesicht deutlich erkennen, bleich, gezeichnet, mit dem toten, feindseligen und leeren Blick der Erschöpfung. An ihren Wangen schaukelten riesige Ohrringe aus Glas. Mühsam, gebeugt vor Müdigkeit oder Arthritis oder einer Wirbelsäulenverkrümmung, quälte sie sich die Stufen hinauf. Aber sie war gar nicht so alt, wie er gedacht hatte. Sie war nicht einmal 30. »Können Sie mir sagen, wo die Schelmengasse ist?« fragte er sie, ungeschickt stammelnd. Sie warf ihm einen gleichgültigen Blick zu, beschleunigte ihren Schritt, als sie oben angelangt war, und verschwand ohne ein Wort der Erwiderung. Aufs Geratewohl ging er die Straße entlang. Die Erregung seines plötzlichen Entschlusses und der Flucht aus Ion war umgeschlagen in Besorgnis, in das Gefühl, ein Getriebener, Gejagter zu sein. Um die Männer an der Tür machte er einen Bogen, denn sein Instinkt warnte ihn davor, sich als einzelner Fremder einer derartigen Gruppe zu nähern. Als er vor sich einen einzelnen Mann gehen sah, holte er ihn ein und stellte ihm seine Frage. Der Mann antwortete, »Keine Ahnung«, und wandte sich ab. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als weiterzugehen. Er kam an eine besser beleuchtete Querstraße, die sich im feinen Nieselregen nach beiden Seiten hin in einem Durcheinander grell bunter Leuchtzeichen und Reklamen verlor. Es gab zahlreiche Weinläden und Pfandleien, einige von ihnen noch geöffnet. Auf der Straße waren viele Menschen, eilten an ihm vorbei, betraten die Weinläden oder kamen heraus. Dort lag ein Mann, lag in der Gosse, der Mantel über den Kopf gerutscht, lag dort im Regen, schlafend, krank, tot. Scheveck starrte ihn voller Entsetzen an, ihn und die anderen, die vorbeigingen, ohne hinzusehen. Während er wie gelähmt dastand, blieb jemand bei ihm stehen und sah zu ihm auf. Ein kleiner, unrasierter, schiefhalsiger Kerl von 50 oder 60 Jahren, mit rot geränderten Augen und einem weit aufgerissenen, zahnlos lachenden Mund. Er stand da und lachte einfältig über den großen, erschrockenen Mann, deutete mit zitternder Hand auf ihn. »Woher hast du bloß die vielen Haare, hehe, die vielen Haare? Woher hast du die vielen Haare?« mümmelte er. »Können Sie mir sagen, wie ich zur Schelmengasse komme?« »Klar, Schelmengasse, was für ein Schelm, bin kein Schelm, ich bin pleite. Hast du einen kleinen blauen für einen Schnaps in der kalten Nacht? Hast doch sicher einen blauen Lappen.« Er kam näher. Scheveck wich zurück. Er sah die offene Hand, verstand aber nicht. »Komm, nur einen kleinen blauen Lappen«, mümmelte der Mann. Nicht drohend, nicht bettelnd, ganz mechanisch, den Mund immer noch zu diesem sinnlosen Grinsen geöffnet, die Hand ausgestreckt. Jetzt begriff Scheveck. Er kramte in seiner Tasche, fand sein letztes Geld, drückte es dem Bettler in die Hand und stürzte dann eiskalt vor Angst, aber nicht vor Angst um sich selbst, an dem Mann vorbei, der immer noch murmelnd nach seinem Mantel zu greifen versuchte, in die nächste offene Tür. Ein Schild über der Tür besagte Leihhaus, Höchstpreise für Gebrauchtwaren. Drin, zwischen Stangen voller abgetragener Mäntel, Regalen voller Schuhe, Schals, verbeulter Instrumente, kaputter Lampen, einzelner Geschirrteile, Kanister, Löffel, Perlen, Scherben und Bruchstücke, jedes Stück Müll mit einem Preis ausgezeichnet, blieb er stehen, um sich zu sammeln. »Suchen Sie was?« Wieder stellte er seine Frage. Der Ladenbesitzer, ein dunkler Mann, ebenso groß wie Scheweck, aber gebeugt und sehr, sehr mager, musterte ihn von oben bis unten. »Was wollen Sie da?« »Ich suche jemanden, der da wohnt.« »Woher kommen Sie?« »Ich muss zur Schelmengasse. Ist das weit von hier?« »Woher kommen Sie?« »Von Anaris, vom Mond«, antwortete Scheweck ungeduldig. »Ich muss zur Schelmengasse, jetzt sofort, heute Nacht noch.« »Der sind Sie? Dieser Wissenschaftler? Was zum Henker wollen Sie hier?« »Vor der Polizei fliehen. Wollen Sie denen sagen, dass ich hier bin, oder werden Sie mir helfen?« »Verdammt«, sagte der Mann. »Verdammter Mist. Hören Sie.« Er zögerte, wollte etwas anderes sagen, sagte schließlich, »gehen Sie einfach geradeaus weiter.« Und dann im selben Atemzug, anscheinend jedoch, nachdem er es sich anders überlegt hatte, »na schön, ich mache zu, bringen Sie hin, warten Sie, verdammt!« Er hantierte im Hinterraum des Ladens herum, schaltete das Licht aus, ging mit Scheweck nach draußen, zog die Metallläden herunter und verschloss sie, verriegelte die Tür mit einem Vorhängeschloss, schlug dann ein strammes Marschtempo an und sagte zu Scheweck, »kommen Sie mit!« Sie gingen 20, 30 Häuserblocks weit, immer tiefer in diesen Irrgarten aus krummen Straßen und Gassen im Herzen der Altstadt hinein. Der Nieselregen fiel weich in der unregelmäßig erhellten Dunkelheit, unterstrich den Geruch des Verfalls, den Geruch nach nassem Stein, nassem Metall. Sie bogen in eine unbeleuchtete, ungekennzeichnete Gasse zwischen hohen alten Mietshäusern ein, deren Erdgeschosse zumeist von Geschäften belegt waren. Scheweks Führer blieb stehen und klopfte an eines der verrammelten Fenster. »V. Maeda, Lebensmittel«, stand drauf. Nach einer beträchtlichen Weile wurde die Tür geöffnet. Der Pfandleiher verhandelte mit einer Person im Innern, die sich nicht sehen ließ. Dann winkte er Scheweck, und sie traten ein. Eine junge Frau hatte sie eingelassen. »Tuyo ist hinten, kommt mit«, sagte sie, im schwachen Licht aus dem hinteren Flur neugierig Scheweks Gesicht musternd. »Sind Sie es?« Ihre Stimme war leise und eindringlich. Sie lächelte sonderbar. »Sie sind es wirklich?« Tuyo Maeda war ein dunkler Mann um die 40, mit einem verhärmten, intelligenten Gesicht. Als sie eintraten, klappte er ein Buch zu, in dem er geschrieben hatte, und sprang auf. Er begrüßte den Pfandleiher mit Namen, ohne den Blick von Scheweck zu wenden. »Er kam zu mir in den Laden und fragte nach dem Weg hierher, Tuyo. Er sagt, er ist der, du weißt schon, der von Anaris.« »Der sind Sie, nicht wahr?« sagte Maeda langsam. »Scheweck, was machen Sie hier?« Besorgt, mit funkelnden Augen starrte er Scheweck an. »Ich suche Hilfe.« »Wer hat Sie zu mir geschickt?« »Der erste Mann, den ich gefragt habe. Ich weiß nicht, wer Sie sind. Ich fragte ihn, wohin ich mich wenden könne, und er sagte, ich solle zu Ihnen gehen.« »Weiß sonst noch jemand, dass Sie hier sind?« »Niemand weiß, dass ich fort bin. Sie werden es morgen erst merken.« »Geh zu Remevi«, wandte Maeda sich an die junge Frau. »Setzen Sie sich, Dr. Scheweck. Erzählen Sie mir erstmal, was los ist.« Scheweck setzte sich auf einen Holzstuhl, öffnete aber nicht seinen Mantel. Er war so müde, dass er zitterte. »Ich bin Ihnen entkommen«, sagte er, »aus der Universität, aus dem Gefängnis. Ich weiß nicht, wohin. Vielleicht ist hier alles ein Gefängnis. Ich kam hierher, weil Sie über die unteren Klassen, die Arbeiterklassen, redeten. Und ich dachte, das klingt genau wie meine Leute, Menschen, die einander helfen.« »Wie stellten Sie sich die Hilfe denn vor?« Scheweck riss sich mühsam zusammen. Er sah sich in dem kleinen, überfüllten Büro um. Dann sah er Maeda an. »Ich habe etwas, das Sie wollen«, antwortete er. »Eine Idee, eine wissenschaftliche Theorie. Ich kam von Anaris hierher, weil ich dachte, dass ich die Arbeit hier abschließen und veröffentlichen könnte. Ich begriff nicht, dass eine Idee hier Eigentum des Staates ist. Ich arbeite nicht für einen Staat. Ich kann das Geld und die Sachen, die Sie mir geben, nicht annehmen. Ich möchte raus, aber nach Hause kann ich nicht. Deswegen bin ich hierher gekommen. Sie wollen meine Theorie nicht, und vielleicht mögen Sie auch Ihre Regierung nicht.« Maeda lächelte. »Oh nein, die mag ich nicht. Doch die Regierung mag mich genauso wenig. Sie haben sich wirklich nicht das sicherste Versteck ausgesucht, hier bei uns. Weder für Sie noch für uns. Aber keine Sorge, heute ist heute. Wir werden besprechen, was wir tun werden.« Shevek zog den Zettel hervor, den er in seiner Manteltasche gefunden hatte, und reichte ihn Maeda. »Deswegen bin ich hierher gekommen. Ist das von Leuten, die Sie kennen?« »Schließe dich uns, deinen Brüdern, an.«
»Ich weiß nicht. Könnte sein.«
»Sind Sie Odonia?«
»Zum Teil.
Syndikalisten, Libertarier. Wir arbeiten mit den Tuvianisten, der sozialistischen Arbeitergewerkschaft, zusammen, aber wir sind antizentralistisch eingestellt. Sie kommen zu einem ziemlich kritischen Zeitpunkt her.«
»Der Krieg?«
Maeda nickte. »Für heute, in 3 Tagen, ist eine Demonstration angesetzt. Gegen den Wehrdienst, gegen die Kriegssteuern, gegen den Anstieg der Lebensmittelpreise. In Neo Essaya gibt es 400.000 Arbeitslose und nun erhöhen sie die Preise und Steuern.« Er hatte Shevek die ganze Zeit aufmerksam betrachtet. Jetzt wandte er, als sei die Untersuchung beendet, den Blick ab und lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Diese Stadt ist so gut wie zu allem bereit. Ein Streik ist das, was wir jetzt brauchen, ein Generalstreik und massive Demonstrationen.« »Wie der Streik des 9. Monats, den Odo angeführt hat«, fügte er mit trockenem, schiefem Lächeln hinzu. »Wir könnten jetzt gut eine Odo gebrauchen, aber diesmal haben sie keinen Mond, auf den sie uns abschieben können. Wir schaffen die Gerechtigkeit entweder hier oder gar nicht.« Er sah Shevek wieder an und sagte mit weicherer Stimme, »Wissen Sie eigentlich, was Ihre Gesellschaft in diesen letzten 150 Jahren für uns hier bedeutet hat? Wissen Sie, dass die Leute hier, wenn sie sich Glück wünschen, sagen, mögest du auf Anaris wiedergeboren werden? Mein Gott, zu wissen, dass es tatsächlich existiert, zu wissen, dass es wirklich eine Gesellschaft ohne Regierung gibt, ohne Polizei, ohne wirtschaftliche Ausbeutung, dass sie nie wieder behaupten können, es sei eine Fata Morgana, der Traum einer Idealistin. Ich frage mich, ob sie wirklich begreifen, warum man sie da draußen in ihr Urn versteckt hat, Dr. Shevek. Warum sie nie auf einer Versammlung erscheinen durften, die der Öffentlichkeit zugänglich war. Warum sie hinter ihnen her sein werden, wie die Hunde hinter dem Hasen, sobald sie merken, dass sie fort sind. Das ist nicht nur wegen dieser Idee, die sie da haben, sondern weil sie selbst eine Idee sind, eine gefährliche sogar, die fleischgewordene Idee des Anarchismus, eine unter uns wandelnde Inkarnation. »Dann habt ihr doch eure Odo«, sagte die junge Frau mit leiser, eindringlicher Stimme. Sie war wieder hereingekommen, während Maeda sprach. »Schließlich war Odo auch nur eine Idee. Dr. Shevek ist der Beweis.« Maeda schwieg eine Minute lang. »Ein Beweis, den wir nicht vorführen können«, sagte er dann. »Wieso?« »Wenn die Leute wissen, dass er hier ist, weiß es die Polizei auch.« »Dann sollen sie doch kommen und versuchen, ihn hier rauszuholen«, sagte die Frau lächelnd. »Die Demonstration wird absolut gewaltlos verlaufen«, erklärte Maeda mit plötzlicher Heftigkeit. »Sogar die SAG hat diese Bedingung akzeptiert.« »Ich habe sie nicht akzeptiert, Tuyo. Ich lasse mir von den Schwarzjacken nicht den Schädel einschlagen oder das Gehirn wegpusten. Wenn die mir was tun, wehre ich mich.« »Geh doch zu ihnen, wenn dir ihre Methoden so gut gefallen. Du kannst Gerechtigkeit nicht durch Gewalt erreichen.« »Und Macht nicht durch Passivität. Wir streben nicht nach Macht. Wir wollen das Ende der Macht. Was meinen Sie?« wandte Maeda sich an Shevek. »Die Mittel sind der Zweck. Das hat Odo ihr Leben lang gesagt. Nur der Friede bringt den Frieden. Nur gerechte Taten bringen Gerechtigkeit. Wir dürfen uns am Vorabend der Taten nicht wegen solcher Fragen spalten.« Shevek sah ihn an, sah die Frau an und den Pfandleiher, der aufmerksam lauschend an der Tür stehen geblieben war. Dann sagte er mit müder, leiser Stimme, »Wenn Sie mich brauchen können, nehmen Sie mich. Vielleicht könnte ich in einer Ihrer Zeitung eine Erklärung veröffentlichen. Ich bin nicht nach Oras gekommen, um mich zu verstecken. Wenn alle Menschen wissen, dass ich hier bin, hat die Regierung vielleicht Angst, mich in der Öffentlichkeit zu verhaften. Ich weiß es nicht.« »Das ist es«, rief Maeda begeistert. »Natürlich.« Seine dunklen Augen blitzten. »Wo zum Teufel ist denn Remiivi? Geh zu seiner Schwester, Siro, und sag ihr, dass sie ihn suchen und hierher schicken soll. Schreiben Sie, warum Sie hierher gekommen sind. Schreiben Sie über Anaris. Schreiben Sie, warum Sie nicht an die Regierung verkaufen wollen. Schreiben Sie, was Sie wollen. Wir werden es drucken lassen. Siro, hol auch Maiste. Wir werden sie verstecken, aber bei Gott, wir werden jeden Menschen in Ayu wissen lassen, dass sie hier sind, hier bei uns.« Die Worte sprudelten so aus ihm hervor. Er gestikulierte beim Sprechen. Er lief mit schnellen Schritten auf und ab. »Und dann, nach der Demonstration, nach dem Streik, werden wir weitersehen. Vielleicht liegen die Dinge dann anders. Vielleicht müssen sie sich dann nicht mehr verstecken.« Vielleicht werden sich alle Gefängnisse öffnen, sagte Scheweck. Also, dann geben Sie mir Papier, ich werde schreiben.
Siro, die junge Frau, kam zu ihm, lächelnd neigte sich zu ihm herab, ein wenig scheu, aber voll Würde, und küsste ihn auf die Wange. Dann ging sie hinaus. Ihre Lippen waren kühl, und er spürte sie noch lange auf seiner Haut. Er verbrachte einen Tag auf dem Dachboden eines Mietshauses in der Schelmengasse, dann zwei Nächte und einen Tag im Keller unter einem Gebrauchtmöbelgeschäft, einem merkwürdigen, schummrigen Raum voll leerer Spiegelrahmen und zerbrochener Bettgestelle. Er schrieb. Innerhalb weniger Stunden brachten sie ihm das, was er geschrieben hatte, gedruckt, zuerst in der Zeitung »Modernes Zeitalter« und später, als das moderne Zeitalter geschlossen und die Redakteure verhaftet worden waren, auf den Flugblättern der Untergrundpresse, zusammen mit Plänen und Vorschlägen für die Demonstration und den Generalstreik. Was er geschrieben hatte, las er nicht noch einmal. Er hörte auch nicht aufmerksam zu, wenn Maeda und die anderen die Begeisterung beschrieben, mit der die Menschen die Flugblätter lasen, die Verbreitung und sich immer weiter ausbreitende Befürwortung der Streikpläne, die Wirkung, die seine Teilnahme an der Demonstration auf die Welt ausüben würde. Wenn sie ihn dann allein ließen, holte er manchmal ein kleines Notizbuch aus seiner Handtasche und betrachtete die verschlüsselten Notizen und Gleichungen der allgemeinen Temporaltheorie. Er starrte sie an und konnte sie nicht lesen. Er verstand sie nicht. Er steckte das Notizbuch wieder ein und saß gebeugt, den Kopf zwischen den Händen.